Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Liebe Gemeinde, mit diesem Abschnitt endet das Matthäusevangelium, das nach dem Urteil der alten Kirche bedeutendste der vier Evangelien und das deshalb seinen Platz ganz vorn im Neuen Testament erhalten hat. Wie hat Martin Luther diesen Abschnitt genannt? Matthäus am Letzten, also Ende des Matthäusevangeliums, Matthäus am Letzten. Und Matthäus am Letzten sein, das sagen wir auch schon mal, wenn jemand sozusagen mit seinem Latein am Ende ist, wenn jemand nicht mehr weiter weiß, wenn er das Ende aller Tage so für sich gekommen sieht, Matthäus am Letzten. Habt ihr das schon mal gehört? So ein geflügeltes Wort, ein Ausspruch. Aber ist es nicht merkwürdig, dass das Allerletzte, was hier in diesem Buch über die Jünger des Herrn Jesus gesagt wird, das ist, dass sie zweifelten. Einige aber zweifelten. Punkt. So steht's. Für einige der Apostel war der Auferstandene vorläufig noch eine zweifelhafte Gestalt. Man sagt sich, das darf doch nicht wahr sein. Kann es sich ein Evangelium wie das des Matthäus, das doch überzeugen will, das doch Glauben wecken will, leisten, mit so einer lapidaren Feststellung zu schließen, einige aber zweifelten. Das Letzte, was wir hier über die Jüngerschar hören. Also auf dem letzten Gruppenfoto, dort irgendwo auf einem Berg in Galiläa, Menschen mit ungläubig dreinschauenden Gesichtern. Und liebe Gemeinde, beachten wir wohl, hier steht nicht, als die Jünger durch die Frauen damals Kunde von dem leeren Grab erhielten, da hatten einige ihre Bedenken, da hatten einige gewisse Zweifel noch anzumelden. Also solche Zweifel hätte man in gewisser Weise einordnen können. Was galt damals schon die Zeugenaussage einer Frau? Also böse Zungen behaupten ja, der Herr Jesus wäre deshalb als der Auferstandene zuerst den Frauen erschienen, damit sich die Nachricht von der Auferstehung möglichst schnell herumsprechen sollte. Aber an dieser Behauptung habe ich jetzt auch wieder meine Zweifel. Aber, ihr Lieben, es heißt hier ausdrücklich, als sie ihn, den Auferstandenen, höchstpersönlich sahen, da hatten einige so ihre Zweifel. Und die anderen Evangelien scheinen diese seltsame Reaktion der Jünger auf die Begegnung mit dem Auferstandenen zu bestätigen. Von Lukas erfahren wir, dass der von den Toten Auferstandene zwei Jüngern begegnet und sie auf dem Weg nach Emmaus so begleitet und sie erkennen ihn nicht. Sie halten ihn für einen Fremden, dem sie mal so ihr Herz ausschütten können, ihren Kummer sagen können. Alles aus und wir hatten so gehofft, aber es hat wohl nicht sollen sein. Also gefühlsmäßig waren diese Emmaus-Jünger auch bei Matthäus am Letzten angelangt. irgendwie alles aus. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das Johannesevangelium erzählt ausführlich von dem Zweifler Thomas. Auch er, Matthäus am letzten, auch er dachte, es ist alles aus. Er konnte das nicht wahrhaben, dass Jesus lebt. Und ausgerechnet jetzt hier im Matthäusevangelium, da steht noch in der Himmelfahrtsgeschichte der Satz von den durch Zweifel geplagten Jüngern. Ist das nicht irgendwie merkwürdig? Man möchte fast den Evangelist Matthäus so am Kragen packen. Sag mal, bist du noch zu retten? Ist da dir die Tinte ausgegangen? Das kannst du doch so nicht stehen lassen, als allerletztes hier über die Jünger das zu sagen, dass einige von ihnen voller Zweifel waren. Hier an den Schluss, da gehört doch nun wirklich eine anständige, eindeutige Bemerkung, dass die Jünger Jesu nun allesamt 150%ig überzeugt waren von der Sache ihres Herrn. Aber jetzt hier auf dem letzten Gruppenfoto, da gehört doch ein Bild von einem Missionsteam, das von Sendungsbewusstsein nur so strotzt. Also das mit den Zweifeln hättest du dir ruhig sparen können, lieber Matthäus. War denn Matthäus wirklich nicht recht bei Trost, als er die Geschichte der Jünger so ausklingen ließ? Liebe Gemeinde, ich denke, sowohl der Herr Jesus als auch seine Jünger wussten schon genau, warum dieser Satz hier, Vers 17, so stehen bleiben musste, warum das mit den letzten Zweifeln hier bei Matthäus am letzten gewissermaßen so festgeschrieben werden musste, warum dieses schillernde Bild der ersten Jüngergemeinde so als Vermächtnis an eine nächste Generation so weitergegeben werden sollte. Einige aber zweifelten. Ja, wer zweifelt denn schon gerne? Wir möchten doch lieber von den Dingen unseres Glaubens 100%ig überzeugt sein, um dann auch andere zu überzeugen. Aber zweifeln? Und wenn es ganz schlimm kommt, am Ende noch irgendwie verzweifeln? Das empfinden wir schon als unangenehm, als störend. Das tut weh. Das nagt auch ganz schön. Das lähmt uns irgendwie. Das führt ins Grübeln. Was stimmt denn da bloß nicht bei mir? Und verzweifelt versucht man, das Zweifeln abzuschütteln. Es wäre für unseren Herrn Jesus ein leichtes gewesen, seinen Jüngern damals so zu begegnen, sich so zu offenbaren, dass jeder Zweifel und jede Ungewissheit augenblicklich aus ihren Herzen verschwunden wäre. Es wäre ihm ein leichtes, uns heute die Augen für seine Wirklichkeit so zu öffnen, dass auch der letzte Zweifel an ihm sofort verschwindet. Und doch bleibt es irgendwie bei diesem Matthäus am letzten. Einige aber zweifelten. Eine zweifelhafte Gesellschaft, dieser Jüngerkreis. Einige hatten zumindest anfänglich, so ihre Probleme mit dem auferstandenen Herrn. Erfordert der Auftrag des Herrn Jesus, alle Völker zu Jüngern zu machen, nicht, dass die Boten eigentlich vor Selbstbewusstsein nur so strotzten, dass man ihnen ihre Überzeugung also schon von 10 Kilometer gegen den Wind so abspürte und anmerkte. Liebe Schwestern und Brüder, wer das Matthäusevangelium kennt, und nicht nur das Matthäusevangelium, der weiß, dass Leute, die etwa wie ein Petrus damals, jedes Mal, wenn sie angeblich sehr überzeugt waren von etwas, mit ihren Überzeugungen ganz schön baden gehen konnten. Herr, wenn du es bist, dann heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser, sagte Petrus. Und dann war der Petrus schon überzeugt, ja, es ist der Herr, ich kann zu ihm kommen. Und er kam, sah den Sturm und sank. Überzeugt sein von Jesus und überzeugt sein dann auch von sich selbst. Eingenommen sein von Jesus und eingenommen sein von sich selbst, das liegt oft so furchtbar nahe zusammen. Herr, wenn alle Ärgernis nehmen an dir, ich doch nicht. Der Petrus war überzeugt von sich. Ich doch nicht. So? Kikeriki, sagte der Hahn damals. Man muss kein Experte in Sachen Kirchengeschichte sein, um eine so ein bisschen Ahnung davon zu haben, wie viel Unheil in der Kirche angerichtet worden ist, weil Menschen angeblich so überzeugt waren von dem, was sie meinten, erkannt zu haben und nun mit aller Macht umsetzten. Also Überzeugungstäter in der Kirche waren mitunter die schlimmsten. Es gibt keinen Sektengründer, der nicht irgendwie total überzeugt war von sich, von seiner Mission, der nicht total von sich eingenommen gewesen wäre. Und wenn es Menschen gibt, vor denen man so ein bisschen Angst haben muss, dann sind es Leute, die von ihrer Sache so felsenfest überzeugt sind, dass da nicht mehr der geringste Zweifel angebracht ist. Und solchen 150-prozentigen wünscht man manchmal nichts dringender als eine gesunde Portion Zweifel, also Zweifel an ihrer angeblichen Erkenntnis, Zweifel an sich, dann wäre der Kirche geholfen. Dann wäre der Leib Christi, die weltweite Gemeinde, nicht so zerspalten und lädiert, weil jeder felsenfest Überzeugung ist, wir haben die rechte Lehre, wir haben das richtig erkannt. Und dann sagen die anderen, aber wir haben es richtig erkannt. Manchmal wären da so gewisse Selbstzweifel angebracht. Je mehr ich mich selber so mit der Geschichte der Kirche beschäftige, desto deutlicher wird mir, dass dieser Satz von den zweifelnden Jüngern bei Matthäus letzten schon so einen Sinn hat, vielleicht einen ganz tiefen Sinn. Und wehe der Kirche, in der es keine Zweifler mehr gibt, in der man keine Fragen mehr stellt, wo keiner mehr etwas infrage stellt. Also wenn jemand zu sehr von sich überzeugt ist, dann steht er möglicherweise in der Gefahr, selber groß rauskommen zu wollen, sich einen Namen machen zu wollen und ihr Lieben, sich einen Namen machen. Sich einen Namen machen, weil man sagt, ich hab's richtig erkannt. Hier bei Matthäus am letzten, bei jener Aussendungsfeier der ersten Missionare, da gibt es nur einen Namen, der groß rauskommen soll. Da ist nur von einem einzigen Namen die Rede, dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn jemand allzu sehr überzeugt ist von sich, von seiner Sendung, dann steht er vielleicht in Gefahr, sich selber falsch einzuschätzen, sich zu überschätzen, seine eigenen Gaben, Möglichkeiten überzubewerten und dadurch, ob er will oder nicht, Jesus klein zu machen. Hier bei Matthäus am letzten, wo es also um die Sendung der Kirche in die Welt geht, da überschätzt sich keiner. Da ist kein Petrus mehr da, der sagt, Herr, wenn alle anderen, aber ich bin jetzt richtig. Nein, hier kommt nur einer groß raus, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Da kommt nur noch der eine groß raus, der vorher schon sagte, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Mission Jesu ist nicht angewiesen auf unser totales Überzeugtsein. Das finde ich stark. Die Sache des Herrn Jesus, sein weltweiter Auftrag, ist nicht angewiesen auf unser totales Überzeugtsein. Da haben auch Zweifler ihren Platz. Leute, die noch viele Fragen haben. Das Reich Gottes steht und fällt nicht damit, dass auch nun der allerletzte Zweifel, das letzte Fragen beseitigt wird. Nur eins verlangt der Herr Jesus von seinen Nachfolgern, dass sie seinem Befehl jetzt gehorsam leisten. Geht hin, sagt er, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch. Auch wenn ihr noch gewisse Zweifel haben solltet, was das heißt, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Ob ihr das richtig einordnen könnt, dafür schon das vollste Verständnis habt oder noch nicht, ob ihr da eure Zweifel habt, ich bin bei euch. Der Herr Jesus wird uns einmal nicht fragen, ob wir im Laufe unseres Lebens nun alle Fragen und Zweifel überwunden haben, sondern er wird uns bestenfalls fragen, ob wir seinem Missionsbefehl gehorsam waren. Und wenn ich meinem Herrn diesen Gehorsam schuldig bleibe, weil ich meine, es müssten erst nochmal alle letzte Zweifel ausgeräumt werden und alle Bedenken ausgeräumt werden und jetzt müsste ich eine ganze Reihe von Dingen erst noch besser verstehen, dann könnte ich möglicherweise noch lange sitzen bleiben auf meinem Berg da oben irgendwo in Galiläa. Wenn ich meine, erst müssen alle Zweifel ausgeräumt werden, dann gehe ich. Ich las doch vor einiger Zeit einen Satz eines Zeitgenossen, der mich stutzig gemacht hat. Da heißt es im Lebensrückblick, ich missionierte nicht, mein Glaube war nicht anpreisenswert. Hätte Petrus auch sagen können. Ich missioniere nicht, denn ich habe da noch so meine vielen Fragen und Bedenken und einige Zweifelten. Mit dieser Einstellung, mein Glaube ist nicht anpreisenswert, da hätten auch die Jünger Jesu das Missionieren sein lassen können. Ihr Glaube war auch nicht übermäßig anpreisenswert, aber was soll's? Einer ist anpreisenswert. Einer. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, die auch so mit diesem Problem, mit diesem Menschlichen so zu tun hatten, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus, dass er der Herr ist. Also wir preisen nicht uns und unseren Glauben an, sondern den Herrn Jesus. Ich weiß so, Zweifel können einem schon zu schaffen machen. Zweifeln, das kann zermürben, das kann aufreiben, das kann in eine Krise führen, das kann einen ganz schön ins Fragen bringen und hoffentlich auch ins Gebet. Und Zweifeln, das hat immer was zu tun mit diesem Gefühl, so am Ende seines Lateins zu sein, Matthäus am letzten zu sein. Und doch kann Zweifeln heilsam sein. Weil es uns vor falscher Selbstüberschätzung bewahrt, weil es uns abhängig macht von dem, auf den es ankommt. Das ist schon wahr. Die 11 Jünger, diese 11 Jünger hier, die kommen bei Matthäus am letzten nicht gut weg. Die machen keine gute Figur. Wenn es da heißt, die zweifeln immer noch. Aber auf der anderen Seite kommen sie gut weg. Nämlich die kommen weg von ihrem Berg, auf dem sie mitsamt ihren Zweifeln saßen. Und die kommen hin zu allen Völkern. Nicht um ihren Glauben anzupreisen, sondern um auf den Herrn Jesus aufmerksam zu machen. Also das Gruppenfoto auf dem Berg mit diesen zweifelnden Jüngern, das eignet sich nicht besonders für ein Werbeplakat. Das braucht es auch gar nicht. Dafür haben wir dieses allerletzte Bild im Matthäusevangelium. Das ist nun ein Porträt. Das ist eine Großaufnahme des Herrn dieser Welt, des Herrn der Zeit, des Herrn, mit dessen Gegenwart wir, Zweifel hin, Zweifel her, heute rechnen dürfen. Und den wir auch mit unserem Gottesdienst ehren wollen. Amen.